Ein Zitat aus dem Buch Quasikristalle von Eva Menasse. Und trotzdem genügt das alles manchmal nicht. Trotzdem wird jedes Paradies irgendwann zum Käfig. Das liegt dem Menschen im Blut. Irgendein Zweifel fällt ein Schatten. Es gibt eine minimale Verschiebung des Lichts. Und dann werden wir krank und unvernünftig, wir wollen uns häuten. Zitat Ende. Die Romanheldin Roxane sagt das. Es geht um ihr Leben in Eva Menasses Roman. In 13 Kapiteln wird dieses Leben immer aus einer anderen Perspektive erzählt. Nur in einem Kapitel ergreift Roxane selbst das Wort und redet über sich. Die Autorin Eva Menasse ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Menasse, das Zitat legen Sie in Ihrem Roman Ihrer Heldin Roxane in den Mund, aber das Zitat geht ja weit darüber hinaus. Das ist vielleicht sowas wie eine große Wahrheit, die Roxane da ausspricht. Eine bedrohliche Wahrheit? Ist der Mensch eine Fehlkonstruktion, dass ihm jedes Paradies irgendwann zum Käfig wird?
Ich glaube, es ist wie so oft gleichzeitig eine gute und eine schlechte Eigenschaft, die der Mensch da hat im Allgemeinen. Er ist ungeduldig, er ist unzufrieden. Nur deswegen hat er auch in seiner Menschheitsgeschichte ganz viele Dinge geschafft. Aber eben manchmal schießt er damit über das Ziel hinaus. Und wenn er eigentlich es sich wohnlich eingerichtet hat im Leben, dann will er trotzdem nochmal ausbrechen, sozusagen gegen jeden guten Rat.
Genauso geht es Roxane. Sie hat alles geschafft. Sie hat Mann, Kind, ist irgendwo, man sagt heute so schön neudeutsch, angekommen in einem Leben. Und trotzdem fehlt ihr etwas. Was will sie denn noch?
Sie will wissen, ob es noch Herausforderungen gibt, ob noch Abenteuer bleibt, ob es das jetzt war, ob man sozusagen, wenn man das alles geschafft hat, eine glückliche Beziehung, Kinder, einen Beruf, der einem Spaß macht, ob man dann sozusagen in geistige Frührente gehen muss. Ich glaube, das geht uns allen so. Dieses Wort von der Midlife Crisis ist ja ein viel benutztes und vielleicht auch klischiert und banal benutztes, aber es ist so, dass man sich in der Mitte des Lebens zu fragen beginnt, war es das jetzt oder kommt noch was? Und wenn ja, was könnte das sein?
Und die Liebe spielt da immer eine große Rolle. Das Rätsel der Liebe, das süchtig macht, darum geht es auch in Ihrem Roman. An einer Stelle heißt es dann auch so, die Liebe ist das Besondere, das sich nicht sagen lässt, weil das eine Entweihung wäre. Nach was also ist die Liebe? Der Sehnsuchtsmotor des Lebens, die Antriebskraft, die uns immer wieder verstört?
Ich glaube, eine der von mehreren Antriebskräften, die uns natürlich immer wieder aus der Bahn wirft, die uns immer an einem Punkt trifft, an dem wir nicht mit ihr rechnen, die auch oft dann eben nicht erwünscht ist, wenn man das Leben sozusagen schon in seine ruhigeren Bahnen gelenkt hat und dann kommt eine Liebe oder ein Schein von Liebe auf einen zu, der einen dann nochmal irgendwie sich selbst hinterfragen lässt. Aber ich glaube, es gibt auch andere solche Antriebe, nicht nur Liebe allein. Das sind eben auch Herausforderungen beruflicher, künstlerischer Art. Es gibt Leute, die wollen dann im Alter von, weiß ich nicht, 60, 65 nochmal eine Weltreise machen und haben vielleicht noch nie ihr heimatliches Dorf verlassen. Es gibt irgendwas im Menschen, das also wie eine Unruhe in der Uhr, das immer tickt und immer noch irgendwo anders hin will.
Ist es das Glücksversprechen, das uns immer wieder lockt, sei es Liebe oder es kann auch irgendwie anders heißen, das wir nie erreichen, das uns manchmal auch müde macht, dieses Glücksversprechen, das aber auch ein marktwirtschaftlicher Motor unserer Gesellschaft ist. Wir sind doch erst glücklich und friedlich, wenn wir diesem Glücksversprechen nicht mehr hinterher jachtern.
Ich glaube, wir sind nie glücklich und friedlich. Und wenn man über das Glück ein bisschen nachdenkt, stellt man ja auch fest, dass das Glück immer nur ganz kurz da ist, dass man es nie halten kann. Das ist eben die Idee des Glücks, dass man immer hinterherrennen muss, wie hinter dem elektrischen Hasen bei diesen Windhunderennen.
Also man kann nur für Augenblicke irgendwo ankommen. Roxane lebt eigentlich ein glückliches Leben mit ihrem Mann. Diese Beziehung wird aber immer gespiegelt in den Lebensentwürfen der Menschen, die sie umgeben. Wir sind, sagt sie, weltanschaulich und sexuell auf eine Weise ineinander verklammert, die mir inzwischen nicht nur altmodisch, sondern bedrohlich starr vorkommt. Aber ich vermute, dass wir da nicht mehr herauskommen. Aber warum denn? Warum preist sie nicht offensiver das große Glück einer ewigen, langjährigen Lebensbeziehung? Früher nannte man das ja Ehe. Denn sie ist doch mit ihrem Mann glücklich.
Ja, sie ist mit ihrem Mann glücklich, aber so wie alle Beziehungen und so wie überhaupt alles im Leben, ändert es sich ja unaufhörlich. Ich habe immer das Gefühl, das ist so wie der Minutenzeiger auf der Uhr, bei dem man, auch wenn man ihn anstarrt, nicht sieht, dass er sich bewegt und trotzdem bewegt er sich. Ich spiele das manchmal mit meinem Sohn. Wir schauen jetzt auf den Minutenzeiger und gucken, ob er weiterspringt. So ist das im Leben auch. Man ist in einer Beziehung angekommen und trotzdem entsteht gerade auch durch die Dauer und die Verlässlichkeit und das Bekannte und gerade auch das große Vertrauen dann irgendwann auch was anderes. Das kann eine Langeweile sein, das kann aber auch ein Ärger sein darüber, dass alles so gut funktioniert. Es liegt dem Menschen auch offenbar drin, dass er sich darüber zu ärgern beginnt, wenn etwas zu gut funktioniert und dann immer wieder daran rütteln muss. Wie gesagt, das ist diese innere Unruhe, die uns, glaube ich, alle treibt. Und man verändert sich ja auch, das ist ja eine der Thesen meines Romans, man verändert sich das ganze Leben lang. Oder anders gesagt, man hat ja auch immer ein anderes Gesicht. Als ich ein Kind war und die Jugendfotos meiner Eltern betrachtet habe, habe ich mir gedacht, ja, so haben die als Kinder ausgesehen und jetzt sehen sie so aus, jetzt sind sie fertig. Das war mein Kindereindruck. Und ich habe gedacht, ich bin schon neugierig, wie ich dann aussehen werde, wenn ich mein fertiges Gesicht habe. Jetzt weiß ich, unser Gesicht ist nie fertig. Das letzte Gesicht haben wir in dem Moment, in dem wir sterben.
Also wir verändern uns ständig auch in unseren Rollen, in denen wir uns befinden. In Ihrem Buch geht es um eine Frau und es wird auch an vielen Stellen, in vielen Kapiteln von der Unmöglichkeit erzählt, all diesen Ansprüchen und Forderungen gerecht zu werden, die heute an eine Frau herangetragen werden. Ein Frauenleben besteht aus einer Folge von unverbundenen Zellen, in denen man je nach Alter einsitzt, heißt es in Ihrem Buch. Ist das Rollenbild Frau heute immer ein Rollenbild, das scheitern muss, weil es nie genügen kann?
Darüber mache ich mir in letzter Zeit auch Gedanken. Ich glaube, alle Rollenbilder müssen irgendwie scheitern, weil man sich eben ein Bild macht und man soll sich kein Bild machen. Das steht ja auch schon in der Bibel. Wir gucken auf die Frauen, weil wir so lange historisch gesehen nicht auf die Frauen geguckt haben und deswegen beschäftigen sich die Frauen immens mit sich selbst und mit ihren Rollenbildern und mit den Ansprüchen, die sie nicht erfüllen. Ich bezweifle inzwischen, dass es bei den Männern so viel anders ist, nur ist es im Moment weniger interessant, sozusagen in der historischen Entwicklung, in der wir uns befinden.
Also diese Verunsicherung, die es im Rollenbild oder die an die Frauen herangetragen wird, ich habe das Gefühl, die tritt erst so langsam jetzt an die Männer heran. Da kommt das, was die Frauen schon seit 10 Jahren beschäftigt, eben, dass sie alles können müssen. Kinder kriegen, Beruf, eine Frau von der Leyen sein mit 7 Kindern und nebenbei noch Ministerin. Das geht doch alles, das kann man doch alles schaffen. Und wer das nicht schafft, der muss ein schlechtes Gewissen haben und sich schämen und traurig in der Ecke sitzen, oder?
Genau, und da haben Sie ja ganz recht, das geht ja den Männern inzwischen auch so. Bisher mussten sie ja unter Anführungszeichen nur die Familie ernähren und ihre Frauen durchfüttern und ihre Kinder. Und jetzt müssen sie aber auch Babys wickeln und alles unter einen Hut kriegen. Das auch ist eine menschliche Eigenschaft, dass man sich überfordert. Also ich glaube auch, je gebildeter man wird, die Menschheit wird ja immer gebildeter, also sozusagen die Bildung geht in immer größere numerische Mengen hinein, desto kritischer wird man auch mit sich selbst. Im Mittelalter kam man auf die Welt und war, was weiß ich, Mönch und hat halt sein Leben lang abgeschrieben. Oder man war Bauer und hat nicht mal lesen und schreiben gelernt, aber man hatte nicht so dieses Gefühl von Gleichzeitigkeit, weil man gar nicht wusste, was es sonst noch alles gibt auf der Welt und man hat sich eher beschieden in seinem Leben. Heute leben wir unser Leben und fragen uns ununterbrochen, ob wir nicht ein anderes, besseres Leben leben sollten. Das ist nicht unbedingt positiv, dass wir ununterbrochen diesen Abgleich machen.
Das heißt, wir vergleichen uns immer mit den Lebensentwürfen der anderen. Und bei einer Frau gehört auch das Glücksversprechen Kind einfach dazu. Mit 45, 49, da steht dann ein besonderer Lebensdruck, geht es nicht mehr. Ein Kapitel in Ihrem Buch beschreibt das sehr anschaulich. Das erzählt dann aus der Perspektive einer Ärztin in einer Kinderwunschklinik. Das ist aber auch eine spannende Sache an Ihrem Buch, dieser Perspektivwechsel, der einem klar macht, welche Rolle die Perspektive überhaupt spielt. Für die Frauen, die in diese Kinderwunschklinik kommen, geht es da um was ganz Existenzielles. Es geht um ihr ganzes Leben. Und für die Ärztin ist das immer nur Alltag.
Ja, genau. Das Buch spielt ja alle Perspektivwechsel durch oder versucht alle oder verschiedene Möglichkeiten von Perspektivwechseln durchzuspielen. Das eine ist einfach die ganz banale erste Variante, steig mal in die Schuhe des anderen, so wie das in dem Buch Wer die Nachtigall stört, so schön heißt, eins meiner Lieblingsbücher, steig mal in die Schuhe des anderen. Also ich gehe einfach aus mir raus und gucke mich vom Gegenüber aus an. Das ist die einfachste Art, die Perspektive zu wechseln. Aber es gibt ja auch eben wie in dem von Ihnen erwähnten Kapitel mit der Kinderwunschklinik, einen großen Unterschied, ob man etwas einmal macht oder ob es die Routine ist. Wenn ich Ärztin bin und ich habe alle diese Frauen jeden Tag durch mein Zimmer, das ist einfach mein Beruf. Das hat einen Alltag, das hat eine Routine, das hält nicht mehr viele Überraschungen bereit. Wenn man umgekehrt eben als Frau in die Situation kommt, sich sozusagen bei der Reproduktion helfen lassen zu müssen, ist das eine ungeheuer belastende und auch sehr eindrückliche Begebenheit, dahin zu gehen und sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Genauso übrigens in dem Auschwitz-Kapitel. Ich wollte wirklich mal was schreiben, was sozusagen das mal von einem anderen Winkel aus sieht. Wir gehen in unserem Leben vielleicht ein- oder zweimal in ein Konzentrationslager und gucken uns das an und gucken, was das mit uns macht. Aber es gibt eben Leute, deren Aufgabe und wichtige und richtige Aufgabe es ist, da jeden Tag die Gruppen durchzuführen. Und wenn man diese Perspektiven mal wechselt, dann ergeben sich eben völlig neue Einblicke.
Wir sind alle ein einzigartiges, unerklärliches Produkt unserer Gene, unseres Geschlechts und Charakters. Das sagt die Ärztin dann am Ende dieses Kapitels in der Kinderwunschklinik. Das passt ja ganz gut, denn das sagt ja, dass der Mensch immer ein Rätselwesen bleibt. Also, dass wir uns öfter vergegenwärtigen sollten, uns in die Schuhe der anderen zu stellen. Also auch uns davor zu hüten, andere in Schubladen zu stecken.
Ja, genau, aber ich glaube, dass eben unsere normale alltägliche Art ist, mit anderen Menschen umzugehen, wahnsinnig schubladig ist. Dass wir durch ganz kleine Löcher, sozusagen Lüftungsschlitze, nur aus unserem eigenen Ich hinausschauen können, weil alles, was wir wahrnehmen, durch den Filter geht, dessen, wer wir sind, was für Erfahrungen wir mit anderen Menschen haben, was für einen Charakter, was für eine Art, auf die Welt zuzugehen, aber auch ganz banale Tagesverfassungsdinge. Ja? Habe ich heute einen schlechten Tag oder einen guten Tag, dann ärgere ich mich über jemanden, der mich beim Parken behindert oder ich lache ihm freundlich zu. Das sind zwar minimale Kleinigkeiten, aber so filtern wir ununterbrochen alles, was auf uns einströmt. Und ich habe mich halt gefragt, wie viel kriegen wir dann eigentlich noch mit vom anderen? Und deswegen habe ich dieses Experiment versucht, lauter verschiedene Protagonisten rund um die Hauptfigur aufzustellen und auf sie gucken zu lassen und zu sehen, wie verschieden die Splitter sind, die dann wahrgenommen werden.
Wie verschieden diese Splitter sind, und es wird auch deutlich, auf welch brüchigem Eis wir uns bewegen. Also wir haben irgendwie alles geordnet und sortiert, uns selbst, auch den anderen. Aber dann bricht das Unerklärliche doch immer wieder aus uns heraus. Am Ende dieses Kinderwunschkapitels zertrümmert die Frau in einem Wutanfall ganz viele Autos. Also der Mensch ist ein Wesen, das auf brüchigem Eis herumtanzt.
Ja, genau. Man kann nichts vorausberechnen und dadurch bleibt es aber auch spannend. Es gibt diese Übersprungshandlungen, es gibt die Dinge, die wir von uns selbst nicht wussten. Ich erinnere mich selbst an eine Situation in einer Berliner Parkgarage. Ich war hochschwanger und habe mein Auto irgendwie schlecht geparkt und dann steigt da ein Mann aus dem anderen Auto aus und beschimpft mich. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Das war vielleicht auch ein Schwangerschaftsding, ja, so eine hormonelle Sache. Aber darüber denke ich noch oft nach, weil ich bin jemand, der nicht leicht weint und der auch nicht leicht die Fassung verliert. Also ich glaube, alle meine Freunde und die Menschen, die mich gut kennen, wissen das. Der hat jetzt eine ganz andere, dieser Mann, von dem ich nicht mal weiß, wie er heißt, der nur sehr unfreundlich zu mir war. Und so sind wir eben in verschiedenen Momenten unseres Lebens auch manchmal ganz andere. Das Spannende ist, dass man es einerseits nicht vorausberechnen kann, dass man eben nicht wissen kann, wie man ist, wie man reagiert, wie einen eine bestimmte Situation trifft. Auf der anderen Seite hält es doch zusammen, denn es sind alles wir. Es ist alles die eine Biografie, der eine Charakter, unter den es sich irgendwie ordnet.
Das heißt, in Ihrem Buch ermöglicht es uns natürlich auch, mit den verschiedenen Perspektiven zu identifizieren. Sie schildern das sehr anschaulich, sodass wir in diese Rollen dann auch beim Lesen immer wieder hineinschlüpfen können. Es ist auch toll, so eine Frau zu erleben, die all die blöden, blitzblanken Mannsbildtrophäen, all die Autos da draußen zertrümmert. Hat da nicht jeder schon mal davon geträumt, das zu tun?
Ja, vielleicht. Es geht ja in meinem Buch auch wirklich mehr um die einzelnen Perspektiven, um die einzelnen Protagonisten in den verschiedenen Kapiteln. Die Frau, die in der Mitte steht, ist ja eigentlich eine Leerstelle oder eine Projektionsfläche. Das heißt, man muss am Ende gar nicht so genau wissen, wer die jetzt ist, beziehungsweise, das sage ich auch den Lesern und Zuhörern bei meinen Lesungen, denken Sie doch auch ein bisschen selber drüber nach. Wem von den Auskunftgebern glauben Sie denn? Wem glauben Sie mehr? Wem glauben Sie weniger? Was ist das Bild, das in Ihnen selbst entsteht? Ich mag einfach offene Literatur. Ich will selber denken und will nicht alles vom Autor ausgemalt kriegen. Insofern schreibt man vielleicht auch immer wirklich die Bücher, die man selber gerne lesen möchte.
Das heißt 13 Kapitel, 13 verschiedene Roxanes, die wir da kennenlernen und inmitten die Leerstelle, wo sie sagt, ich bin Roxane, die 7. Kapitel. Der Mensch verändert sich ständig. Nichts war einfach, bekannt, sicher, geglaubt, verbürgt, zitieren Sie zu Beginn Ihres Buches Janet Frame. Am Ende des Romans verliebt sich dann die Großmutter Roxane, wieder eine ganz andere Roxane noch einmal und verwandelt sich erneut. Sie verändert sich, sie zieht in eine neue Stadt, zurück nach Wien, dort, wo sie herkommt. Sie lebt mit einem anderen Menschen zusammen plötzlich. Der Sohn wundert sich darüber sehr. Da erleben wir wieder eine ganz andere Roxane. Und ihr Sohn, der ist sehr, sehr erstaunt und auch verblüfft über seine Mutter da.
Mich hat auch das sehr interessiert. Ich habe ja in dem Buch Perspektiven, die sehr nah zur Hauptfigur sind und auch welche, die ganz fern sind, die sie eben kaum kennen, wie die eben die erwähnte Ärztin in der Klinik oder auch ihr Hausvermieter, der sie nur beobachtet aus der Ferne und sich so seine Gedanken macht. Ich habe mich gefragt, wie viel wissen wir eigentlich wirklich über unsere nächsten Menschen? Was weiß ein gerade erwachsener Sohn wirklich über seine Mutter? Oder was weiß eben, auch das ein anderes Kapitel, was weiß ein alter Vater wirklich über seine mittelalterliche Tochter? Machen wir uns von unseren Kindern ein Bild in der Kindheit und können wir es überhaupt noch später ändern? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Deswegen habe ich versucht, eben alle diese verschiedenen Beziehungen durchzudeklinieren in einer gewissen Weise. Und ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass mein Sohn, wenn er mal erwachsen sein wird, sich nochmal über seine Mutter wundern kann. Also wenn alles aus seiner Sicht an mir vorausberechenbar wäre, das würde mir dann auch jetzt schon Angst machen.
Ist aber dann komisch. Der Sohn erlebt die Mutter immer als Mama und plötzlich fängt die an zu schwärmen, sich als leidenschaftlich Verliebte zu zeigen. Das muss einem Sohn schwerfallen, seine Mama so kennenzulernen, oder?
Das ist normal, aber wie gesagt, das gehört zum Leben dazu. Wir sollten uns davor hüten, die Bilder, die wir von den anderen haben, als fix und in Erz gegossen zu betrachten. Die können sich immer ganz plötzlich wieder wie Rauch auflösen und zu was anderem werden.
Das Leben ist wie ein Quasikristall. Quasikristalle, so heißt Ihr Buch. Es ist unordentlich, aber doch nach einer anderen, vielleicht undurchschaubaren, aperiodischen Ordnung gesetzt und zusammengefügt. Deswegen der Titel Quasikristalle?
Genau deswegen der Titel Quasikristalle. Quasikristalle sind Kristalle mit einer komplizierteren Ordnung, die man eben nicht genau sehen kann, die man nur mathematisch berechnen kann. Es sieht aus, als wäre es nicht richtig geordnet. Es ist aber geordnet, nur eben nicht symmetrisch. Nicht so, dass sich ein Glied fugenlos ans nächste fügt, sondern eben mit immer diesen kleinen, leichten Abweichungen und Brüchen.
Vielen Dank, Eva Menasse. Quasikristalle, so heißt Ihr neues Buch. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 430 Seiten und kostet 19,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke.